Schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zu unserem Lesenswert-Quartett hier von der Mainstage aus Mainz. Fester Mitstreiter in unserem Quartett ist Itzhomar Mangold, mein lieber Kollege von der Wochenzeitung Die Zeit, Kulturkorrespondent im Feuilleton dort. Und ganz besonders herzlich begrüßen darf ich heute zwei Gäste, nämlich Journalistinnen, die auch Romane schreiben, oder Schriftstellerinnen, die auch journalistisch tätig sind. Das wird sich erweisen, vielleicht auch im Gespräch. Shelley Kupferberg, geboren in Tel Aviv, schon seit ihrem Studium in Berlin, auch als Radiomoderatorin beim RBB und beim Deutschlandradio Berlin tätig. Shelley Kupferberg hatte großen Erfolg mit ihrem Roman Isidor, ein jüdisches Leben. Erfolg hatte auch Nele Polacek mit ihrem gefeierten jüngsten Roman, zum Beispiel Kleine Probleme. Zuvor hat sie unter dem Titel Das Unglück anderer Leute einen ersten Roman vorgelegt. Und mit Dear Oxbridge ein viel diskutiertes Brexit-Buch veröffentlicht, in dem sie unter anderem ihre Studienjahre in England thematisierte, wo sie in Oxford über Theodizee-Fragen in der viktorianischen Literatur schrieb und damit promoviert wurde. Ja, beginnen wir mit einer kleinen Bestandsaufnahme der Stimmung in der Buchbranche. Der Klett-Cotta-Verleger Tom Graushaar hat einen Artikel publiziert, der viel Beachtung fand, indem er das Zitat Multikrisen-Selbstverzwergungssyndrom, kurz MSV, dieser Buchbranche diagnostizierte, statt mit breiter Brust auf die über 500-jährige Geschichte des gedruckten Buchs zurückzublicken und stolz über die bravourös gemeisterte Digitalisierung zum Ausdruck zu bringen, beschwöre man aller Orten die literarische Apokalypse, den Untergang der Lesekultur und den Bedeutungsverlust. Stimmen Sie zu? Regiert zu viel Kleinmut im literarischen Leben der Republik, Nele Polacek?
Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, was man für einen Literaturbegriff hat. Wenn man denkt, dass Literatur eigentlich Politik mit anderen Mitteln ist, wenn man denkt, dass die Aufgabe von Literatur ist, immer mehr Individualschicksale als gesellschaftlich relevant sichtbar zu machen, dann geht es der Literatur fantastisch. Wenn man denkt, dass Literatur eigentlich was anderes kann und dass es darum geht, Welten zu erfinden, dass es um Fiktion geht, ums Geschichten erzählen, darum, dass Menschen die fantastische Fähigkeit haben, ihr Innerstes auszudrücken, indem sie was erfinden und dass das irgendwie schön und wahr und gut und all so einen pathetischen Quatsch. Wenn man das glaubt, dann muss man sagen, ja, ich glaube, wir nähern uns so einer Art Nullpunkt der Verzwergung.
Was? Echt?
Aber ein bisschen schon, ja.
Entschuldigung, gerade hatten wir ein Phänomen wie Harry Potter.
Das ist aber auch gerade. Herr Scheck, wo waren Sie die letzten 15 Jahre?
Naja, also Literatur findet doch in längeren Zeiträumen statt. Man hat doch so eine normale Reaktionsdauer der Literatur von 20 Jahren nach einem Ereignis. Also das ist doch etwa der Beobachtungszeitraum von Literatur.
Weiß ich nicht, ist vielleicht auch eine Altersfrage. Also wenn ich sage, wenn ich mir sozusagen die letzten Jahre angucke, denke ich, ist ganz schön wenig Fiktion gerade auch in Deutschland. Wenn ich mir jetzt die Verlagsprogramme durchgucke, denke ich, das ist aber viel Politik oder viel, wo ich das Gefühl habe, es geht eigentlich um was Politisches und sehr wenig, wo ich denke, da will mir jemand eine Geschichte erzählen, weil er irgendwie das Gefühl hat, er kann mit Gedanken sein Innerstes transportieren und irgendwie Transzendenz und solche Sachen.
Das merken wir uns, wenn es um die ersten Bücher geht, über die wir gleich reden werden. Shelley Kupferberg, warum ist die deutsche Literaturkritik, die Verlage, der Buchhandel so verzagt?
Ich glaube, da gibt es zweierlei Dinge, von der wir uns dieser Frage aus nähern können. Natürlich können wir das Ganze wirtschaftlich betrachten, das ist eins, aber das interessiert mich weniger. Ich glaube schon, dass wir gar keinen Grund haben, die Literaturkritik, die Buchszene als solches zu verzwergen. Im Gegenteil, bei den schwindenden Aussichten auf eine freundliche Zukunft, wie Daniel Schreiber es in seinem Buch Die Zeit der Verluste bezeichnet, glaube ich schon, dass Literatur ein wichtiger politischer Möglichkeitsraum ist, der unbedingt bespielt werden muss. Ein Möglichkeitsraum, in dem man diskutieren muss und kann. Und wir haben so viele drängende Fragen, die uns auf den Nägel brennen. Ich glaube schon, dass Bücher da eine ganz wichtige Rolle als Diskussionsgrundlage spielen.
Na, den Glauben teile ich natürlich. Itschema Mangold, unsere Sendung hier wird ja vom SWR zum Jahresende eingestellt. Sind wir die Dinosaurier des Literaturbetriebs und werden, Udo Lindenberg zitieren, dann immer trauriger?
Das stimmt, die Dinosaurier werden immer trauriger. Ja, traurig sein ist keine coole Pose. Und ich habe mir eigentlich in meinem Leben auch immer jeden Kulturpessimismus verbeten. Schon einen deswegen, weil der Kulturpessimismus so alt ist, quasi wie Platon, der schon darüber klagte, dass durch Erfindung der Schrift die Gedächtnisleistung des Menschen abnehmen und die Schrift deswegen eine beklagenswerte Verirrung der kulturellen Entwicklung sei. Ich erinnere einen der Großen der Literaturkritik, mit dem noch zusammenzuarbeiten, ich das Vergnügen hatte in meinen jungen Jahren bei der Süddeutschen Zeitung, Joachim Kaiser, wunderbare Figur, erlebte fürs Theater, für die Oper, für die Literatur, und er schrieb eine herrliche, auch beschwingte Autobiografie, die aber den Titel trug, und daran haben Sie mich jetzt gerade erinnert, ich bin der letzte Mohikaner. Also dass Literaturkritiker das Gefühl haben, sie seien die Letzten ihrer Art, scheint eine historische Konstante zu sein.
Bertolt Brecht, nach mir wird kommen nichts Nennenswertes mehr.
Und hat er recht gehabt.
Genau, und dann geht es doch immer weiter. Was mich trotzdem irritiert, ist, dass ich von vielen klugen Leuten höre, dass es Ihnen, und das war früher bei Ihnen, sagen Sie, anders, und das beobachten auch Professoren bei Ihren jungen Studenten, dass die Fähigkeit, sich auf einen längeren Text zu fokussieren, namentlich auf ein ganzes Buch, das höre ich jetzt immer nur, stark im Abnehmen begriffen sei. Und manchmal denke ich auch, es bei mir selber beobachten zu können, jedenfalls habe ich, als ich Student war, viel anspruchsvollere und dickere Klopper mich durchgearbeitet, als ich heute noch...
Ja, wir haben zum Schluss einen 800-Seiten-Roman.
Ja, das ist die
Ehrenrettung.
Da haben Sie mich herausgefordert.
Die Reaktionen drauf sind. Ja.
Ich könnte mir aber auch eine Gegenbewegung vorstellen, auch die beobachte ich. Wir haben ja gleichzeitig so eine wahnsinnige Fixierung mit quasi Elitenselektion, und immer mehr Geld stecken die Eltern in die Bildung ihrer Kinder. Und auf der Seite wiederum spielt das Buch dann, glaube ich, doch eine total zentrale Rolle, so wie... Blöde Analogie, aber so wie in Korea die Kinder Geige lernen müssen, um Mozart zu spielen, das hat ja nicht nur was damit zu tun, dass die Mozart lieben, sondern weil sie glauben, es ist eine soziale Technik, die den IQ nach oben treibt. Und in diesem Sinne, glaube ich, funktioniert schon auch, sich auf ein Buch einzulassen und den Geist zu fokussieren, ist eine Schärfung der intellektuellen Weltwahrnehmung, die man quasi als analytisches Instrumentarium überall braucht.
Das?
Jetzt kann allerdings Nele zu Recht einsteigen und sagen, ja, aber das ist ja nicht die ästhetische Idee der Literatur, sondern da wird sie wieder nur instrumentalisiert. Das
ist wieder nur eine Hilfswissenschaft.
Ja, aber das ist eigentlich egal. Es geht darum, sich auch mitteilen zu können. Und das kann ich, wenn ich auch sowas lese, wenn ich den längeren Atem habe. Und ich glaube schon, deine Beobachtung, die teile ich auch und wird mir auch von vielen Menschen berichtet, die lehren zum Beispiel, dass eben diese Aufmerksamkeitsspanne oder das Vertiefen in einen langen Text zum Problem geworden ist.
Lesen als Methode der Steigerung des IQs, das gefällt mir unglaublich. Vielen Dank für diesen ersten Stimmungstest. Der Branche kommen wir zum ersten Buch, über das wir sprechen wollen, von Behzad Karimkhani, Als wir Schwäne waren. Das ist ein Roman über eine Jugend im Ruhrgebiet. Das Thema kennt man von Ralf Rothmann, in der Unterhaltungsliteratur vielleicht von Frank Goosen. Aber der Autor ist 1977 in Teheran geboren, kam mit 10 Jahren. Mit seinen Eltern nach Bochum und lebt seit über 20 Jahren in Berlin. Was und wie erzählt Behzad Karimkhani in Als wir Schwäne waren, Itschema Mangold?
Ja, es ist ein ganz anderes Ruhrgebiet als das, das wir aus dem Roman von Ralf Rothmann kennen. Es hat nichts mehr mit der Bergarbeiterwelt zu tun. Es ist die Erzählung einer Siedlung, so wird das auch immer genannt. Und eine Siedlung ist ein bestimmter soziologischer Kosmos, der quasi zwischen der Idee schwebt, dass so eine Art sozialdemokratische Epoche beginnen könnte, wo sich alles auf so eine Mittelschicht hinbewegt, während faktisch aber in den Siedlungen dann doch immer die Abgerissenen landen, die es schwerer haben, die es nicht mehr schaffen, quasi bürgerliches Glück herzustellen. Und aus dieser Welt erzählt Behzad Karimkhani. Das ist ein zweiter Roman. Er ist schon 2022 mit einem glänzenden Debüt aufgetreten, Hund, Wolf, Schakal, das ich sehr gemocht habe. Hier wird, würde ich vermuten, stark autobiografisch erzählt. Ich schildere, um ein Gespür dafür zu bekommen, vielleicht die erste oder die zweite Szene dieses Romans, die Welt sehr gut charakterisiert. Da wandert ein Vater und eine Mutter mit ihrem Sohn nach Deutschland aus dem Iran, natürlich nicht ganz freiwillig, und sind in ihrer Heimat Akademiker. Sie ist Soziologin. Sie landen mit nichts und vor allem auch ohne Sprachkenntnis in Bochum und können quasi diesen sozialen Status, den sie eigentlich haben, nicht aufrechterhalten. Mangels Sprachkenntnis, mangels finanzieller Möglichkeiten.
Universitätsabschlüsse werden nicht anerkannt.
Ihr Sohn geht da auf eine Schule und plötzlich klopft es abends und es sind die Jungs aus der Nachbarschaft, die sich bei der Mutter an den Essenstisch setzen und sich von ihr bewirten lassen, weil sie das Essen irgendwie gut finden, aber es gleichzeitig auch an jedem Respekt fehlen lassen. Also irgendwann hat diese Familie das Gefühl, dass die persische Gastfreundschaft hier auf eine respektlose Art ausgenutzt wird. Und der Sohn, der Protagonist dieses Romans, der vermutlich starke Ähnlichkeiten mit dem Autor hat, hat ein ganz starkes Gefühl für Demütigungen, für Stolz, für Respekterweisungen, für die feinen Töne, wo irgendetwas in der sozialen Interaktion nicht stimmt, und sieht in dem Moment, in diesem Alter, was wohl in der Siedlung das Mittel der Wahl ist, eine Antwort darauf durch einen Gewaltausbruch, indem er nämlich den, den er den frechsten gewissermaßen findet, am nächsten Tag nach der Schule ordentlich zusammenhaut. Und diese Sozialisierungsgeschichte, wo es darum geht, wie man seinen Stolz bewahrt, wie man sein Ich entwickelt, wie man weiß, dass in der Welt, in der man sich gerade bewegt, in diesem sozialen Mikrokosmos, dass man zu dem eigentlich nicht ganz dazugehört, aber sich in ihm trotzdem auch erstmal bewähren muss, dass Gewalt durchaus ein Mittel ist, gleichzeitig immerzu zu reflektieren, zu realisieren, dass die Gewalt dann doch nicht das ist, wofür man selber brennt und träumt, dass man mehr von seinem Leben will, dass man sich in dieser Welt zwar behaupten muss, die tough ist und rough.
Tough und rough, das ist das Stichwort Nele Podacek. Was halten Sie von diesem Buch?
Es gibt Dinge, die ich an diesem Buch mag. Ich finde die Vaterfigur, das ist so ein großer persischer Bildungsbürger, der die Zeitungen, alle Zeitungen kauft und liest und dann in Tabellen einträgt, was in welcher Zeitung wie berichtet wird. Das finde ich eine tolle Figur. Ich hätte gerne ein ganzes Buch über diese Figur. Ich finde die Mutter toll, die sich ihre eigene Sprache bastelt und Sachen sagt, wie Entfremdung bedeutet das Ende des Fremdseins. Ich habe einen Lieblingssatz, der ist: Datteln ist der tristeste Ort, den ich kenne. In Datteln schlägt sich die Zeit selbst tot. Was ich einen sehr schönen Satz finde. Ich glaube, dieses Buch wäre tausendmal besser, wenn er sich den Humor mehr zugebilligt hätte und nicht eigentlich in einer Tonalität ist es ernst. Selbst wenn die Kinder Ninja spielen, hat man doch das Gefühl, dass kein Kind daran Spaß hat, Ninja zu spielen. Und das glaube ich ihm nicht. Und dann habe ich zwei Probleme mit diesem Buch. Das eine ist ein stilistisches. Ich finde es teilweise wahnsinnig schwülstig, parfümiert. Also man hat manchmal das Gefühl, jeder Satz will Bedeutung. Nichts ist einfach nur Bedeutung auf Bedeutung.
Konstruiert an manchen Stellen. Möchte gern. Also diese Vorstadt-Tristesse, die der Autor beschreibt, das macht er gut. Keine Frage, aber die habe ich schon überzeugender gelesen, zum Beispiel bei einem Dinscher Günschieter. Mich haben die Stellen tatsächlich immer berührt, wenn die Eltern ins Spiel kamen. Das finde ich ganz, ganz toll. Kleine, ganz kurze Episoden am Anfang, wenn wir zum Beispiel erfahren, dass der Vater der Mutter das Fahrradfahren beibringt. Das fand ich sehr berührend. Im Übrigen, diese Essensszene ist auch deswegen so brutal, weil diese Kerle, diese halbstarken Pubertisten eintreten und Ketchup verlangen für dieses wunderbare persische Essen. Das sind Brüche,
und der Mutter eine Mark in die Hand drücken.
Es ist wirklich erniedrigend und fürchterlich kulturlos. Ich fand den Anfang des Buches so ein bisschen, das habe ich schon überzeugender gelesen, so eine Art von Milieustudie. Aber interessant fand ich eben, wenn die Eltern ins Spiel kamen, zum einen, und zum zweiten, wie sich dann dieser Protagonist, der auch so ins halbkriminelle Milieu irgendwann abrutscht, da rauszieht und eine Art Teflonschicht zulegt. So habe ich das gelesen, ja. Und auszieht. Er muss weg von diesem Viertel, damit er eben das Leben leben kann, das er eigentlich will. Und sich von diesen ganzen kriminellen Unterweltlern, die irgendwann alle seine Freunde sind, entfernen kann. Und da fand ich sprachlich wiederum einige Konstruktionen doch sehr schön. Zum Beispiel, wenn er deutsche Sprichwörter zusammenfasst auf seine ganz eigene Art und Weise, die so schön für die deutsche Mentalität stehen. Hier, wo von nichts nichts kommt, man auf einem Bein nicht stehen kann, wo man nicht aus Zucker isst, keine Müdigkeit vorschützt, Nägel mit Köpfen macht und sich nicht zweimal bitten lässt, wo man schließlich nicht blöd ist, wo sicher sicher ist und Geiz geil, wo du bist Gast hier eine Drohung ist, wo ja jeder kommen kann, wo man B sagen muss, weil man A gesagt hat und Ende ist in Stalingrad. Das finde ich starke Worte.
Aber das ist genau das große Problem, was ich mit diesem Roman habe. dieser Mensch, der eigentlich erzählt er ja eine Mafia-Geschichte. So ähnlich könnte Billy Bathgate von E.L. Doctorow oder sowas sein, wie jemand in einem bestimmten Milieu hineingerät, dann zu dealen anfängt und so weiter. Der nimmt dann, wie Sie sagen, einen anderen Weg und wird unter anderem, jobbt er als Bauarbeiter auf einer Baustelle. Dort sieht er das Auschwitz-Tor, habe ich zum ersten Mal auf dieser Baustelle gesehen, als Rückentattoo. Ich hatte keine Ahnung, was das sein sollte. Also das ist dieser berühmte Schriftzug Arbeit macht frei. Zu diesem Zeitpunkt hatte er Abitur. Ja, der Erzähler, da muss ich doch sagen, Entschuldigung, das halte ich für kaum glaubhaft. Aber dann kommt eben das Potenzial. Moment. Er schreibt, dachte, Arbeit macht frei, hätte was mit deutscher Handwerkermoral und Arbeitsethos zu tun, wusste nicht, wie recht ich damit hatte. Also da verstehe ich aber gar keinen Spaß. Entschuldigung, deutsche Handwerkermoral und Arbeiterethos haben nicht nach Auschwitz geführt. Die haben nicht Auschwitz möglich.
Nee, das ist umgekehrt. Das ist jetzt kein moralischer Skandal, dass man sagt, die industrielle Vernichtung der Juden hat etwas mit Gründlichkeit zu tun und insofern mit irgendeiner Arbeitsmoral, so wie Lafontaine mal sagte, mit Sekundär.
Mit Sekundär kann man auch ein KZ führen. Ja, das war auch schon keine gute Idee. Aber Entschuldigung, das halte ich hier für völlig verrutscht. Dennoch. Also das ist ein Roman. Ist
gar nicht verrutscht, weil er, und das war die Stelle, die Sie ja auch vorgelesen haben, er arbeitet viel mit diesen bestimmten Redewendungen.
Mhm. Ja, aber so wie er schon, wenn er nämlich mit Geiz ist geil, nimmt er einen Werbeslogan und behandelt ihn und vermischt ihn mit Redensarten. Das ist schon stilistisch nicht schön.
Das ist wahr, aber das ist das Milieu, in dem er einfach groß wird, denke ich mal. Also so habe ich es zumindest gelesen und interpretiert, ja. Wo all diese Dinge irgendwie gleichzeitig stattfinden und eine Rolle spielen.
Na, es ist doch auch ein bisschen komplexer, ein bisschen abgründiger. An der Stelle, es gibt nämlich auch andere Redewendungen, die er aufgreift. Wenn Sie wütend sind, reißt ihn die Hutschnur. Sie sagen, mein lieber Scholli, werden fuchsteufelswild oder sind gerade überhaupt nicht zum Spaßen aufgelegt. Und mit dieser Sprache wird er konfrontiert in dem Moment, wo er aufs Gymnasium wechselt. Mhm. Er kommt beim Gymnasium, ist dann mit jemand anderem, mit einer anderen, der einzige Ausländer auf dieser Schule und nutzt jetzt aus Stolzgründen, würde ich sagen, will diese Möglichkeit, die ihm diese Schule bietet, jetzt nicht nehmen, indem er sich mit dieser Sprache identifiziert, sondern will dieses spießige Deutschland auch fernhalten. Er will gewissermaßen der Rauheit seiner Siedlung in gewisser Weise die Treue halten und sich nicht darauf einlassen, dass ein spießiges Deutschland ihm auch einen Weg ermöglicht.
Na, ich glaube, der größte Spießer in diesem Roman ist er selber.
Ja. Nee, das will ich.
Doch, das ist ein ganz typischer Didier Eribon-Spießer.
Didier Eribon ist ein Soziologe, der irgendwann autobiografisch über seine Herkunftswelt erzählt hat, was erstens mal, die Literatur erzählt sehr oft über sich selbst, aber das ist hier nicht soziologisch, sondern poetisch erzählt.
Oh, ach so.
Dürfte ich zu meinem zweiten Problem, ich hatte vorhin angekündigt, dass ich zwei Probleme mit diesem Roman, das eine ist stilistisch, es ist wahnsinnig selbstergriffen, das zweite ist ein inhaltliches Problem, es ist ja getragen von einem und von der Entscheidung, Deutschland zu verlassen und von einer wahnsinnigen Wut auf Deutschland, die man ja, also es gibt viel migrantische, auch sehr gute Literatur, die sozusagen zum Thema hat, eine Wut auf dieses Land und die man sehr oft sehr gut verstehen kann. In diesem Buch habe ich das Gefühl, ehrlich gesagt, er ist mit 10 nach Deutschland gekommen, er ist aufs Gymnasium gekommen, seine Mutter hat studiert. Ich verstehe nicht ganz, woher die Gewalterfahrungen, die er hat, hat er mit migrantischen Männern? Die hat er gar nicht. Er hat nicht die schlimme.
Er selber übt ja permanent Gewalt aus.
Das kommt auf keinen Fall von zu Hause.
Woher kommt dieser Hass auf Deutschland? Lass mich mal ganz kurz zu Ende.
Die Demütigung seiner Eltern, das ist der Grund für die Wut.
Aber das ist schon sehr wenig. Ich würde sagen, in der letzten Seite sagt er dann, ich habe meinem Vater nichts von den Schwüren erzählt. Habe ihm nicht erzählt, wie oft ich mir dieses Land als Loch gewünscht habe, eine Gewalt herbeigesehnt habe, die alles wegtragen und eine Kuhle hinterlassen würde mit den Umrissen Deutschlands. Also er fantasiert davon, Deutschland, dass Deutschland vernichtet werden soll und dann ein Loch tiefer als der unterste Jude, Roma und Schwule im Massengrab. Das heißt, er leiht sich seine Wut, die ist nicht aus seiner Kindheit. In der Kindheit war er im Iran, wo seine 3 Mitenkelkinder gestorben sind. Er ist im Iran, hat seine Familie gelitten, er kommt nach Deutschland. Und seine Wut leiht er sich vom Holocaust, seine Wut leiht er sich von den Juden und Roma. Und das größte Problem ist, dass Roma in diesem Buch nur despektierlich vorkommen. Das
und heißt, Homosexuelle unglaublich
gedichtet. Nicht despektierlich, sondern sie kommen als, das reflektiert der Roman, das ist ein wahnsinnig intelligenter Roman, gerade in der Sozialpsychologie, weil in die Siedlung ziehen irgendwann Roma ein und nun wollen die alteingesessenen Ausländer nicht ihrerseits rassistisch gegen die neu Hinzukommenden sein und verbieten sich deswegen, die Augen zu verdrehen, wenn sie feststellen, dass plötzlich die Schlösser von der Kellerabteile aufgeknackt werden oder die
Ganz doll, aber das über diese Schuhe, die da stehen, er hat keinen Kontakt.
Nee, das hat er auch nicht. Es sind mehrere Differenzerfahrungen, die da verhandelt werden in dem Roman. So würde ich das zumindest lesen. Und das finde ich auch spannend. Einerseits gibt es diese Wut, weil er merkt, er ist in einem sozialen Milieu verhaftet, das eigentlich nicht dem entspricht, was seine Eltern wiederum ihm geben wollen würden, die aber sprachlich nicht in der Lage sind, das zu leben, was sie eigentlich sind. Sie haben sehr viele Bücher zu Hause. Und ich glaube, der Sohn hat einmal die Differenzerfahrung, dass er zwischen Eltern und dem sozialen Milieu, das er vorfindet in diesem Viertel, hin und her irgendwie balancieren muss. Und er hat auch Ausgrenzungserfahrungen, die er später als ja migrantisch gelesener junger Mann erfährt. Und daraus speist sich schon irgendeine Form von Enttäuschung. Das glaube ich schon.
Ja, das mag ja alles sein, aber Entschuldigung, mir macht dieser Erzähler hier einer auf dicke Hose. Und da schwingt auch ein gerüttelt Maß an wirklich, um den Modebegriff toxische Männlichkeit zu zitieren, etwas, was ich literarisch unproduktiv finde. Aber egal, wir kommen hierzu, glaube ich, nicht auf einen Nenner. Unterschiedliche Meinungen zu Als wir Schwäne waren von Behzad Karim Khani, erschienen bei Hansa Berlin. Und lassen Sie uns doch gleich auf den zweiten, ebenfalls autofiktionalen Roman kommen, von Ljuba Arnautovic, Erste Töchter, eine Autorin russisch-österreichischer Abstammung, Herkunft, mit einem russisch-österreichischen Pass jedenfalls. Und Erste Töchter ist auch ein autobiografisches Erzählverfahren. Ja. Shelley Kupferberg, worum geht's?
Ja, ich habe dieses Buch mitgebracht, ganz genau. Das Buch ist der dritte Teil einer Reihe, aber jedes der drei Bücher kann man wirklich für sich sehen. Der erste Teil hieß Im Verborgenen, der zweite Juni-Schnee. Und sie wandert mit uns in diesen drei Büchern durch die Generation. Jetzt also ist ihre Generation dran. Erste Töchter, das ist sie und ihre Schwester. Es geht um zwei Schwestern, deren Vater, und diese Vorgeschichte wird uns auch hier nochmal erzählt, ein Österreicher, ein Gezeichneter ist. Als Neunjähriger wird er heißt Karl, gemeinsam mit seinem älteren Bruder von den Eltern, die in Wien leben, getrennt und in die Sowjetunion geschickt, ins Exil. Warum? Die Eltern sind politisch aktiv, gehen in den Widerstand, in den Untergrund. Und zwar sind sie Schutzbündler. Dieser Begriff ist in Deutschland vielleicht nicht ganz so bekannt, in Österreich schon. Das war sozusagen die paramilitärische Gruppierung der Sozialdemokratie. Und man hat die Kinder in die vermeintlich sichere Sowjetunion geschickt. Da gab es so ein Hilfsprogramm. Also, dieser Vater dieser beiden Töchter war in diesem Hilfsprogramm, als der Hitler-Stalin-Pakt dann gebrochen wird und Hitlers Truppen in die Sowjetunion einmarschieren. Da werden diese beiden Brüder Feinde der Sowjetunion und geraten in Stalins Terrormühle und machen eine unglaublich schreckliche Odyssee durch, nach Folter, Gefangenschaft. Der eine verhungert und dieser Vater Karl wird 10 Jahre im Gulag verbüßen müssen und lernt dort seine erste Frau kennen, eine Russin. Sie werden eine Tochter zusammenbekommen, das ist die eine der Töchter. Und erzählt wird in diesem Buch aber dann vor allem die Geschichte von diesen beiden Töchtern und dem Aufwachsen, ja, mit so traumatisierten Eltern, völlig zerrissen irgendwie zwischen Österreich und Russland. Denn der Vater träumt immer davon, zurückzugehen nach Wien, was er dann auch tut. Aber er kann die Sicherheit diesen beiden Töchtern überhaupt nicht geben. Und die Frage ist wirklich, wie diese beiden Frauen später, aber vor allem Mädchen, ihr Leben meistern. Mehr schlecht als recht. Am Anfang werden sie immer wieder zwischenzeitlich ins Kinderheim verfrachtet, wenn es gerade dem Vater nicht passt, weil er eine neue Beziehung hat, weil auch die Ehe in die Brüche geht. Und die Frage ist für mich als Leserin gewesen, schaffen es die Töchter, Persönlichkeiten zu werden, ihr Leben zu meistern? Und wir wandern in einer sehr verknappten Sprache. Das fand ich bemerkenswert, denn Sie merken schon, da hängt ja ganz viel Historie drin und dran an dieser Geschichte, die auch sehr knapp erzählt wird. Wandern wir tatsächlich durch die Jahrzehnte und erleben ein Schwesterpaar ähnlich dem doppelten Lottchen von Erich Kästner, was immer wieder zwischenzeitlich getrennt wird und einmal im Jahr dann wieder zusammenkommt. Mich hat diese Geschichte gepackt, muss ich sagen.
Nele Polacek, das ist wirklich Kondensliteratur, darf man sagen. Wir haben ja hier auch noch einen Thriller, einen Coming-of-Age-Roman von diesen beiden Schwestern, eine Familiensaga über Generationen hinweg und das alles auf 180 Seiten. Wie geht das in Ihren Augen zusammen?
Ich muss jetzt was sagen, was erstmal gemein klingt, leider. Es gibt einen Krimi-Autor, der heißt James Patterson. Der hat eine Masterclass, wo er Leuten erklärt, wie er sein Handwerk betreibt. Der ist, glaube ich, der meistverkaufte Autor, weil er so wahnsinnig viele Bücher schreibt, weil er macht selber nur einen Plan. Also erstes Kapitel das, zweites Kapitel das, drittes Kapitel das und schreibt nur auf, was soll passieren. Und dann gibt er das an einen Ausführenden, der es dann für ihn aufschreibt.
Gute Idee.
Fantastisch, oder? Sollte jeder Autor so machen, vor allem ich.
Am besten ChatGPT, ja. So liest sich das bei dem Patterson übrigens auch.
So ist es. Und ich habe bei dem Gefühl, Buch hatte ich zeitweise das Gefühl, ach, das ist der Plan, wann kommt der Roman? aber das finde ich gar nicht unbedingt schlecht. Also irgendwie, ja. Sie hatten nie keine Sekunde lang meine Zeit verschwendet. Und da Zeit ja irgendwie die begrenzteste Ressource ist, die wir haben, bin ich ihr dafür sehr dankbar. Ich merke dann im Nachhinein, es gibt Stellen, die ich wahnsinnig rührend finde. Also es gibt Briefe, die eine der Mütter, diese Töchter haben verschiedene Muttis und Mamis und also verschiedene Frauen, die sie betreut haben in ihrem Leben und zu denen sie Müttergefühle haben. Und eine davon, ich glaube, die leibliche, schreibt, ist eine Russin und schreibt in diesem wunderschönen russischen Deutsch: Vielen Dank für euren lieben Briefen. Hoffentlich könnt ihr meine Briefen lesen. So schwer ist mir Deutsch schreiben. Ich möchte so viel fragen. Wie geht euch? Uns geht es gut, außer eines. Bei Wochenende, ich finde keine Ruhe. Freut mich gar nichts. Und mir bricht das Herz. Hat schon mal jemand einen Roman in dieser Sprache geschrieben, weil es so, und ich habe sie jetzt nicht mit russischem Akzent aus Respekt vorgelesen, aber diese Elemente, diese Mütter, die diese Kinder so vermissen, die fand ich teilweise wahnsinnig rührend. Und in der Verknappung hatte ich teilweise dann doch das Gefühl, dass bei mir wenig übrig bleibt, dass ich sozusagen nicht noch 3 Tage später über dieses Buch nachdenke, sondern es ist so, okay, fertig, also so wie das Buch so den Plot abhakt, habe ich es dann auch abgehakt. Und gegen Ende gibt es diese Entführungsgeschichte des Vaters. Also da passiert ein dramatisches Element, wo ich dachte, das ist eines der Probleme mit Autofiktion, dass am Ende die Sachen einfach nur deshalb passieren, weil sie halt passiert sind und nicht, weil sie sich
dann,
aus der Hand...
Dann also diese Entführung des Vaters, das fand ich auch das
Unnötigste.
Wenn Sie einen Roman in dieser Sprache verfasst lesen wollen, empfehle ich Ihnen den kurzen Roman von George Saunders, Fuchs 8.
Natürlich.
Das ist eine große Sprachparodie. Ja, Thomas Mangold, wie geht's Ihnen mit Erste Töchter von Luba Arnautovic?
Na, alles, was bisher in der Runde gesagt wurde, stimmt. Aber ich finde, etwas Wesentliches ist dann doch noch nicht gesagt. Es gibt nicht viele Romane, die einem die Schrecken des 20. Jahrhunderts in so kondensierter Form und gleichzeitig so konkret und nachvollziehbar vor Augen führen. Und es gibt auch nicht viele Romane, wo eine derart moralisch abscheuliche Figur im Zentrum steht. Und das ist bisher vielleicht noch etwas unterbelichtet.
Ja. Karl, der Vater.
Karl, der Vater, dem man quasi erstmal natürlich alles entschuldigen möchte, weil er selber ein furchtbares Schicksal hat. Er flieht in die Sowjetunion. Als Kind wird er verschickt in die Sowjetunion in der Hoffnung, dass es ihm da besser geht. Das gilt dann auch bis 1940, solange der Hitler-Stalin-Pakt funktioniert. Dann greift Deutschland Russland an und nun geht es auch den Kindern der überzeugten Kommunisten an den Kragen und sie werden quasi als Feinde Russlands verdächtigt und verschickt. Später wird er als junger Mann in den Gulag nach Sibirien geschickt. Bis, ich glaube, 53, er wird entlassen am Todes, 54 am Todestag, 5. März von Stalin und schafft es dann, eine Frau zu heiraten. Sie heißt Nena in Kursk. Dadurch darf er in Kursk sich niederlassen, nimmt diese Frau dann mit nach Österreich. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Geschichte von Karl lautet, dem man sein Leben zerstört hat, es sich nicht nehmen zu lassen, sondern er will weiter den sozialen Aufstieg. Und dafür ist ihm jedes Mittel recht. Und dazu gehört zum Beispiel, dass für jede Stufe, die er sich mühsam erarbeitet, er hat natürlich kein Abitur, er hat keine Bildungsabschlüsse, aber er kann Russisch und er kann immer noch ein bisschen Deutsch. Also schafft er es als Übersetzer, die nächste soziale Stufe zu erreichen. Aber die Nena, die er aus Russland mitgebracht hat, die passt für die nächste Stufe nicht mehr. Also lässt er sie fallen, entzieht ihr auch noch auf wirklich hinterlistigste oder brutale Art die Kinder, indem er dem Gericht in Wien sagt, die würde zurück nach Russland gehen und die Kinder mitnehmen. Also wird der Mutter, der liebenden russischen Mutter, das Sorgerecht entzogen. Dann heiratet die nächste Frau. Er macht es in seinem Leben 4-mal. Und zwar bemerkt er, wenn er betrunken ist, auch immer mit einigem Stolz, dass er es immer schafft, dass die Frau.
In 10-Jahres-Abstand nimmt er sich eine 25-Jährige.
Immer wieder eine 25-Jährige, obwohl er jeweils 10 Jahre älter ist. Und das ist aber nicht einfach nur komisch, sondern das ist halt eine ungeheure Brutalität, mit der er vor allem über seine 2 ältesten Töchter, die hier...
Er schafft es halt auch keine emotionale Zuverlässigkeit seinen Töchtern, die er eigentlich sich wünscht, aber die er selber natürlich nie erfahren hat, zu geben. Ich finde eben das interessant. Er ist keine besonders sympathische, einnehmende Figur in dem Ganzen, um das mal gelinde zu sagen. Gleichzeitig ein gezeichneter. Ja. Aber das ist doch das, was Literatur kann, eben, und die Wahrheit auch. Ambivalenzen aufzeigen und ein Stück Geschichte uns zeigen, die auch komplett untergegangen ist. Also ich wusste von dieser historischen Wende so gar nichts und war dann doch sehr erstaunt. Und was heißt das eben mit so viel? Und es gibt viele gezeichnete Menschen aus den Verwerfungen des 20. Jahrhunderts. Was heißt es, als Nachkomme einer solchen Generation aufzuwachsen? Das fand ich faszinierend.
Und es gibt für mich noch eine ganz schöne kleine Binnenerzählung, weil lustigerweise, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, aber als ich mit 13 oder 14 anfing, die Kinderliteratur hinter mir zu lassen und plötzlich ein Interesse an Erwachsenenliteratur hatte, war es, ich weiß nicht warum, auch ein Erinnerungsbuch von Wolfgang Leonhardt. Vielleicht sagt
die Revolution frisst ihre Kinder, der hier sogar einen Gastauftritt gehabt.
Beeindruckt.
Als Geliebter der Mutter.
Genau, der war eben auch als Kind von überzeugten deutschen Kommunisten nach 33 in die Sowjetunion geflohen. Er war dort erst im Hotel Lux quasi bestens behandelt und bedient. Um dann aber festzustellen, eben die Revolution frisst ihre Kinder, dass der stalinische Terror beginnt. Und tatsächlich gibt es da eine Familienverknüpfung. Eine der Frauen, die hier eine Rolle spielt, kennt ihn noch aus der russischen Zeit. Und da taucht er plötzlich auf und sie trinken zusammen russischen Tee und erzählen sich ihre Emigrantengeschichten aus Russland. Und das war für mich so in der biografischen Lektüre-Erfahrung so total schön, dass dieses Buch, das ich als 14-Jähriger fasziniert gelesen habe, mit 14 ist man doch eigentlich Marxist. Und dann las ich dieses Buch und dachte mir, ach je, oh je, jetzt muss ich wohl den Marxismus aufgeben, denn er ist in Wahrheit Totalitarismus.
So sagen wir nicht, dass wir heute nichts gelernt haben, zumindest was Marxismus angeht. Jetzt muss ich aber sagen, dass mich dieses Buch fast contre-coeur dann doch für sich eingenommen hat. Denn wir leben in Zeiten, wo alles furchtbar breit ausgewalzt und auserzählt wird. Und das ist natürlich das Prinzip, was die Luba Arnautovic überhaupt nicht macht, sondern sie kondensiert so sehr, dass man das Gefühl hat, wie Nede Potacek sagte, na ja, ist das das Exposé zum Roman oder ist es jetzt wirklich der Roman? Aber andererseits war ich dann irgendwo auch sehr dankbar, vor allem, weil sie formal doch ein großes Spektrum beherrscht. Da ist teilweise, Briefe spielen ja eine große Rolle, die mögen vielleicht sogar authentische Keime oder sowas haben. Aber ich fand dieses Balance dieses Jahrzehnte umfassenden Romans von diesen kurzen Kapiteln dann eigentlich doch als Lektüreerfahrung sehr angenehm.
Aber Sie reden so, als müssten Sie das Buch gegen uns verteidigen. Ich glaube, überhaupt nicht. Also das ist ein irrer Stoff und ich habe es atemlos von der ersten bis zur letzten Seite gelesen, auch wenn ich sagen würde, die letzten Seiten waren nicht so gut wie die ersten Seiten.
Ja, gebe ich absolut recht. Ich dachte auch, zum Schluss bricht es dann doch wirklich ein bisschen ab und es ist räuberpistolenartig, eben eine Entführung findet noch statt. Es ist fast ein bisschen too much. Aber in der Verknappung liegt auch wirklich auch eine poetische Kraft, finde ich. Ja. Und eben diese Spielarten, die beherrscht sie schon sehr gut. Wo wird sie vielleicht mal ein bisschen ausführlicher und wo verknappt sie wieder?
Erste Töchter von Luba Arnautovic erschienen im Schollnai Verlag. Und wir kommen zu einem Buch, das Nele Polacek mitgebracht hat, des Büchner-Preisträgers, ebenfalls Österreichers, Clemens Jozetz, das All im eigenen Fell, ein kurzer Nachruf auf die Twitter-Poesie. Was ist das für ein Buch, Nele Polacek?
Es ist ein Buch, das widmet sich einer, es gab mal eine Social-Media-Plattform, die hieß Twitter, auf der konnten einige ausgewählte Menschen kurze Nachrichten von 140 Zeichen in die Welt rufen und andere Menschen haben gedacht, oh, das ist aber interessant. Und als wir auf Twitter waren, also ich war auf Twitter, jetzt heißt diese Plattform X und gehört Elon Musk und irgendwie sind alle verschwunden. Ich bin immer noch da, und aber nur so als Spanner, ich gucke nur zu. Und als wir auf Twitter waren, haben wir das alle irgendwie gehasst, so ein bisschen, weil es diese Empörungskultur gab und weil irgendwie es Mobbing gab. Und dann gab es aber noch was anderes und das ist die Freude an der Sprache und eine Rührung und Dichtung und irgendwie was anarchische Dichtung. Und einer der größten Vertreter dieser Dichtung ist Clemens Jozetz selbst. Und in diesem Buch hat er zum einen, weil die Accounts der Leute, die da geschrieben haben, nach und nach gelöscht werden, hat er jetzt seinen eigenen Account, seine eigene fantastische Dichtung für die Nachwelt haltbar gemacht in diesem Buch. Das ist die eine Hälfte dieses Buches, wo einfach die schönsten oder ich glaube vielleicht alle, es sind glaube ich eine Auswahl, Setzgedichte.
Darf ich eines zitieren?
Sie dürfen.
Berlin, Ihr Wohnort. Ich meine, Sie haben ja auch noch ein Haus auf dem Lande, da sind Sie aber nie, haben Sie mir vorher gesagt. Berlin, oh Berlin, Stadt wie ein Friseurtermin, jetzt bin ich wieder in dir. Hier ist nichts gewöhnlich, alle Dichter heißen hier Jan Bleutke oder so ähnlich. Großartiges Berlin-Gedicht. Also so allein dafür lohnt sich die Anschaffung des ganzen Bandes.
Absolut.
Aber es ist nur die eine Hälfte.
Das ist die eine Hälfte. Die eine Hälfte sind Setzens eigene, rührende, lustige, ziegenlastige Gedichte. Die andere Hälfte sind, dass er die fantastische Aufgabe übernommen hat, diese große Dichtung zu archivieren. Er hat verstanden, das wird jetzt alles verschwinden. Teilweise ist es verschwunden. Das ist sozusagen die lebendige deutsche Dichtung, die da passiert ist. Und bevor sie verschwindet, sammle ich sie in dieses Buch. Und er erklärt, was er daran toll findet. Ganz viele von den Poeten, also das sind Leute, denen ich selber gefolgt habe, die mich Tag für Tag erfreut haben. Carla Kaspari zum Beispiel. Und er hat das, was ihn begleitet hat, diese Dichtung, einmal zusammengefasst und erklärt, was daran fantastisch ist. Ist. Und da sind solche Klassiker wie Es ist Herbst, auf dem Feld, die Kürben. Ganz viele der Merkmale dieser Dichtung ist eine eigenartige Grammatik, ein eigenartiges Vokabular, leicht falsch gesetzt.
Für Freunde der Verschreibkunst.
So ist es. Die natürlich alles wieder intensivieren und neu machen und frisch machen. Und diese Sammlung bringt er zusammen. Ich möchte auch noch eins vorlesen. Ich muss mich kurz entscheiden. Ja, dann lese ich dieses hier. Es geht ein Mond durchs Treppenhaus, als würde er hier wohnen. Um 18 Uhr beginnt Applaus ringsum auf den Balkonen. Es geht ein Mond durchs Treppenhaus, als hätte er was erbeutet. Er sieht wie ein Vertreter aus, der gern an Türen läutet.
Also, das reiht sich natürlich ein in die wunderbare Tradition der Nonsenspoesie. Und es ist wie wenn man über Robert Gernhardt oder über Morgenstern redet. Man kommt vom Reden über das Buch sofort ins Zitieren. Das ist ja schon mal eine Qualität, Jenny Kupferberg.
Das ist eine Qualität. Und ich habe mir natürlich auch ein paar Notizen gemacht. Mein Best-of sind Murmeltiere entzweien Zermatt. Oder das Vertonen von Tarotkarten spielt auch in diesem Buch eine Rolle. Oder Illustrationsbilder aus WikiHow werden vertont. Zum Beispiel die Technik, ein Schaf über eine Mauer zu befördern. Ja? Und das finde ich schon bemerkenswert, was man daraus so machen kann. Und dazwischen haben wir auch manchmal literaturwissenschaftliche Überlegungen und Betrachtungen von Clemens J. Setz. Etwas über Gertrude Steins literarische Sprache erfahren wir. Also er hat das schon noch ein bisschen angereichert. Und dieses sehr kokette, aber dann auch ein bisschen sprachwissenschaftliche fand ich doch eine sehr aparte Mischung. Und jede Menge Beispiele, Sie haben es gerade schon gehört. Also es ist ein Buch, das Spaß macht.
Ichomar Mangold, ein Buch, das Spaß macht, das darf es doch in der deutschen Selbstverzwergung des Literaturbetriebs von Tom Grauser, haben wir es gehört, das darf ja nun nicht sein, oder?
Also irgendein Tweet lautet, ich hatte mal eine Clemens-Setz-Phase und da muss ich sagen, nein, das kann ich mir nicht zu eigen machen, es war nie eine Phase, sondern ich war, egal was von ihm erschien, immer sein größter Fan, um mich Twitter-like auszudrücken. Nele, Sie haben ja am Anfang so ein bisschen eine grundsätzlich poetologisch provokative Aussage hier in den Raum gestellt, wonach die Literatur viel zu oft gewissermaßen nur noch der Transporteur von politischen Inhalten ist.
Aktivismus.
Ich habe Sie so verstanden, als würde Ihnen da gewissermaßen die Formseite fehlen, weil Literatur in erster Linie auch Gestaltung und Form ist. Und wenn es jemanden gibt, der gewissermaßen für die Formseite dieses Mediums Twitter so ein außerordentliches Gespür hat, wie er für alle Formseiten ein außerordentliches Gespür hat, dann ist es eben Clemens J. Setz und deswegen kann er uns die Augen so gut öffnen. Das eine ist der Spaß zu haben bei Twitter, aber das andere ist die Schönheit. Manchmal müssen einem auch die Augen geöffnet werden für die Schönheit und da ist er einfach jemand, der so genau weiß, wo der versteckte Witz ist. Manche Sprachschrullen zum Beispiel, wenn ich sie jetzt hier wieder lese, weiß ich, dass die mir damals auch aufgefallen sind, aber Clemens Setz entfaltet, warum sie, worin eigentlich ihr Witz oder ihre Komik liegt. Und deswegen, also ich liebe immer Bücher, die mir das Lesen beibringen. Und auch Lesen will ja gelernt sein. Und Setz ist selber halt ein großer Leser und kann etwas von seinem tollen Blick für die Skurrilitäten, das Wort ist jetzt vielleicht ein bisschen zu spießbürgerlich, aber mir fällt jetzt kein besseres ein, für die Skurrilitäten, die sich in Sätzen, in Worten, in Beobachtungen
kundtun. Wordness wäre hipper.
Wordness, genau, genau. Er schult unseren, vielen Dank, lieber Herr Scheck, unseren Sinn für Wordness. Raffaella, ich darf auch zitieren, Raffaella Edelbauer, eine sehr tolle, kluge österreichische Schriftstellerin. twittert, ich liebe deine Res Extensa, deine Hüle ist so schön. Und die Res Extensa ist ja bei Descartes quasi die Leibseite und das Cogito, das Denken, konstituiert das Ich und die Hüle ist der Stoff. Und was macht Setz aus diesem sowieso schon sehr schlauen, hübschen kleinen Tweet? Er macht daraus ein Gedicht. Ich liebe deine Res Extensa, deine Hüle ist so schön. Drum treffen wir uns in der Mensa und in den Gassen weht der Föhn. Die Welt ist freilich von immenser Hässlichkeit und voll Gestöhn. Doch ich liebe deine Res Extensa und deine Hüle ist so schön.
Also das erinnert mich doch sehr an F.W. Bernstein, ja. Bernd Eilert, Robert Gernhardt, die Heroen
der
Frankfurter Schule mit bilden Sie mal einen Reim auf Mensa, die Mensa und so weiter. Aber ein wunderbares Beispiel. Ich bin nicht der Einzige, den der Verdacht beschlich. Ich muss zugeben, ich war nicht auf Twitter. Mein Leben ist zu kurz dafür. Aber zwischendurch beschlich mich der Verdacht, dass dieser Clemens Jutz Setz, der es ja schon faustdick hinter den Ohren hat, diesen zweiten Teil einfach komplett erfunden hat und es alles Clemens Jutz Setz ist, wenn nicht zwei, drei Realnamen.
Nein,
das Buch würde mir noch besser gefallen, wenn er alles geschrieben hätte und es vielleicht Twitter-Poesie gar nie gegeben hätte.
Aber das würde ihm besser gefallen, aber Setz nicht, denn er will hier schon auch so eine Art Ehrenrettung vornehmen. Mhm. Er will sagen, ihr habt dieses Medium unterschätzt, ja, weil ihr nicht in der Lage wart, es richtig zu lesen.
Da sind auch viele Feuilleton-Vorwürfe. Er schimpft hier auch aufs Feuilleton, was das nicht erkannte, was übrigens nicht stimmt. Ich glaube, Volker Weidemann hat mal über Clemens Setzes Poesie geschrieben, also über seine Twitter-Poesie. Ich glaube, es war entdeckt in Teilen, aber im Prinzip hat er natürlich recht, dass wir dieses Medium verkannt haben.
Naja, aber um Gottes Willen, es mag auch im CB-Funk Menschen gegeben haben, die in den 70er und 80er Jahren Anfänge von Poesie.
Aber es gab keinen Setz, der CB-Funk verfolgt hat.
Ja, und er konserviert hier ein flüchtiges Medium. Das ist ja auch der Witz an der ganzen Sache.
Natürlich. Sein größtes Talent ist es, sich zu begeistern für Leute, die sich begeistern. Also er ist ein großer Fan. Er hat ein fantastisches Buch geschrieben, das heißt, wenn ich mich nicht irre, Die Bienen und das Unsichtbare.
Über Kunstsprache.
Ja, und das war ja auch schon, schon die Begeisterung für die Leute, die sich begeistern. Ich glaube, er sieht, dass auf Twitter dieses anarchische Spiel stattgefunden haben, wo ja Leute Dichtung betrieben haben, nicht für irgendwas Außerweltliches und die haben auch nicht Bücher daraus gemacht und die haben auch nicht Preise dafür bekommen, sondern die haben einfach nur gedacht, Wort, schön, schreibe ich auf, Satz,
anders als
lustig.
Die Vertreter des Klingonischen oder des Hochenglischen. Ja.
Nein, ich sage, es ist dasselbe.
Aber er hat ja sein Buch draus gemacht.
Er trifft ja auch mal in Berlin in der Victoria Bar, einen, den er so bewundert und er will ihn quasi davon zu überzeugen, dass er ein Dichter ist, aber der will sich gar nicht als Dichter verstehen, sondern er will einfach nur lustige Tweets schreiben.
Herr Scheck, darf ich noch eins vorlesen?
Zwei.
Ach, das ist lieb von Ihnen. Ich habe aber Kritik an Clemens Setz. Du postest nur noch Hasenbilder von Löffel, Ohren und Pfoten. Du bist wie diese Bodybuilder, die sich nur selbst promoten. Du schreibst von Ziegen sehr genau. Der Rest bleibt unerwähnt. Wo bleibt die Politik, du Sau? Wer hat dich so verwöhnt?
Nicht Clemens Jutz Setz, das Antidot zum literarischen Aktivismus, den wir eingangs der Sendung vielleicht ein wenig bejammert haben. Gut, damit kommen wir zum Pièce de Résistance, quasi der Sendung, dem 800-Seiten-Roman von Gianmarco Griffi. Ich darf noch nachtragen, das All im eigenen Fell. Von Clemens Jutz Setz, die kurze Geschichte der Twitter-Poesie, ist im Surkamp Verlag.
Ja, vor allem nicht erschienen. Nur im Surkamp Verlag, sondern in der Bibliothek. Surkamp, die gewissermaßen die bibliophilste Version von Ewigkeitsanmutung.
Womit diese Bastion deutscher Hochkultur ein für alle Mal auch geschliffen ist oder als geschliffen gelten kann. Und ich erwarte jetzt noch, dass dort auch Comics erscheinen. Gut, Gianmarco Griffi heißt für mich die literarische Entdeckung in diesem Jahr. Das ist ein junger italienischer Autor, der einen 800-Seiten-Roman vorgelegt hat, der heißt Die Eisenbahnen Mexikos. Und der hat im Grunde gar nichts mit den Eisenbahnen Mexikos zu tun, sondern spielt in der Spätphase des italienischen Faschismus 1944 in der Republik Salò. Noch regiert der Pimmelkopf, wie er im Roman genannt wird, Mussolini, da erhält ein italienischer Soldat zur Bewachung von Eisenbahnen abkommandiert, ein Soldat der Nationalgarde mit Namen Cesco Maghetti, den Befehl, einen Plan der Eisenbahnen Mexikos zu erstellen, angeblich kommt dieser Befehl direkt aus dem Führerhauptquartier in Berlin. Andere Quellen berichten dann von einem SS-Befehl. Jedenfalls stecken höchste Stellen dahinter. Eine schwermütige Bibliothekarin hilft bei der Jagd auf diese Informationen, über die spärlichen Informationen, die sich auftreiben lassen, über die Eisenbahnstrecken Mexikos. Es gibt Rückblenden in die 20er Jahre. Es gibt ein wunderbares Kapitel, ich habe selten mich so amüsiert, über Adolf Hitler und Eva Braun in Bayreuth, wo Eva Braun Adolf Hitler vorwirft, dass er in seinen Reden in letzter Zeit immer so viele Anglizismen unterbringe. Und er erwidert, naja, also wenn das so ist, Eva, dann mache ich dir ein Commitment, dass ich das lasse. Ja, und so weiter und so weiter. Seit David Foster Wallace, seit Roberto Bolaño, habe ich im Grunde keinen formal so innovativen Roman gelesen, der
ein bisschen sparsamer,
nein, hier muss man, das ist eine Funktion der Literaturkritik, dass man energisch und emphatisch auf Gutes hinweist, während man den Dreck verdammt. Ja?
Und nicht, mehr lange.
Nicht so ein Wischiwaschi bracht. Also, Gianmarco Griffi hat für mich das Buch der Stunde geschrieben. Eine wirklich aufregende, eine echte literarische Erfahrung, die man nicht an jeder Ecke erhalten kann. So, Herr Mangold, Sie haben irgendwie
der Ring ist eröffnet.
Den komischen Misston der fehlenden Begeisterung in diese Kritik gebracht.
Richtig. Dabei gibt es vieles, was ich an den Umständen dieses Buches mag. Der Autor kommt aus dem Piemont, das ist meine Lieblingsregion, weil da kommt der Barolo und der Barbaresco her. Der Autor, so liest man, kümmert sich da um einen Golfplatz. Das ist mir auch sehr sympathisch, dass jemand quasi einerseits diese Golfplatzverantwortung hat und andererseits für die Literatur brennt. Der Autor verfügt über Sprachbegabung, über ein überschäumendes Sprachtalent, dem man manchmal, finde ich, Zügel anlegen sollte. Aber das ist erstmal auch keine schlechte Voraussetzung für einen Roman. Dann hat er einige Hausheilige. Und jetzt kommt das für mich sehr Interessante. Diese Hausheilige sind auch die meinen. Es ist der argentinische Schriftsteller Borges und es ist der chilenische Schriftsteller Roberto Bolaño. Aber die Krux scheint mir zu sein, dass er so gebannt im Schatten seiner Idole steht, dass das, was er macht, für mich dann oft trotz aller Virtuosität irgendwie etwas Epigonales hat. Und zwar warum? Sie haben ja schon die Bühne, in der das spielt, charakterisiert. Wir sind im Wesentlichen im Jahr 44 bis Februar 45. Der Faschismus in Italien ist schon dysfunktional. Es wird aber quasi dieses lächerliche Machtspiel immer noch aufrechterhalten. Es kommen Befehle aus Berlin, denen man gerecht werden soll. Er verhandelt also die größte moralische Schande des 20. Jahrhunderts. Und kriegt es aber nicht anders als Bolaño, der zum Beispiel auch über die Nazi-Literatur in Südamerika ein ganz tolles Buch geschrieben hat, mit ähnlichen Mitteln, mit den Mitteln auch der Groteske versucht hat, dem Faschismus ein Urteil abzuschreiben. Er kriegt die moralische Höhe nicht rein, weil es am Ende dann doch zu klamaukig bleibt. Und namentlich die Szene, von der Sie erzählen, wo Adolf Hitler im Gespräch ist mit Eva Braun, das ist eine Art des Klamauks, die der Sache, die verhandelt wird, nicht gerecht wird. Und zwar jetzt nicht, weil ich schlechter Laune bin, will ich jetzt nicht moralisieren. Aber das dreht dann auch leer. Die sind dann bei einem Ball in Bayreuth, sind erst in der Villa Wahnfried und begeben sich dann ins Festspielhaus. Und jetzt treten alle Granden des Nationalsozialismus auf. Und sie werden alle wie so, ich habe in einer Rezension gelesen, das fand ich ein sehr gutes Bild, als sei man so bei Asterix gelandet. Bei Asterix gibt es doch auch immer so, da werden bestimmte, namentlich die Römer, die römischen Senatoren, dann auch immer wie lächerliche Volldeppen beschrieben. Und ich muss sagen, ich habe generell in der Literatur mittlerweile ein ganz großes Problem damit und das hat sich hier auch wieder eingesetzt. Wenn wir über Nazis nur noch sagen können, dass sie absolut lächerliche Witzfiguren sind, dann weiß ich das bereits und dann habe ich keinen analytischen Gewinn damit, wenn mir sie wieder einmal als absolut lächerliche Witzfiguren vorgeführt werden.
Dieser Roman ist für den Faschismus das, was Monty Pythons Das Leben des Brian für das Christentum ist. Nele Polacek.
Ich weiß aber nicht, ob das der Faschismus das braucht. Ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen einem Christentum, das einen Heiligkeitsanspruch hat. Ich glaube nicht, dass der Faschismus bei uns gerade einen Heiligkeitsanspruch genießt. Deswegen glaube ich, ist das ein anderer Fall.
Sehr gutes Argument. Ja.
Dankeschön. Ich möchte mich erstmal bedanken, weil ich sehr sehr, also ich war, glaube ich, nie so kulturpessimistisch wie bei der Durchschau der Verlagsvorschauen dieses Jahr, weil es glaube ich schon, also diesen Herbst, weil es schon wahnsinnig wenig, wie angemerkt, Fiktion gab. Und ich war so dankbar, dass sie mir Fiktion geschenkt haben, richtige, echte Fiktion. Und ich habe absolut alles an diesem Roman geliebt. Er ist ideenreich, er ist sprachlich wirklich ausgeklügelt, er ist wahnsinnig humorvoll, er ist groß, er hat irgendwie Ambitionen, er ist wirklich fiktiv. Ich habe absolut alles daran geliebt, außer ihn zu lesen.
Naja, das ist eine Kleinigkeit.
Das ist Kleingedruckte sozusagen.
Das schneiden wir raus, das geht. Shelley Kupferberg, wie ging es denn Ihnen?
Wie ging es mir? Also, Griffi ist ein passionierter, ein wirklich ein fabelhafter Erzähler, gar keine Frage. Das Buch liest sich saukomisch, absurd pointiert, auch alles keine Frage. Aber ich muss Ijeoma Mangold recht geben. Mir gerät das dann doch alles zu klamaukig, dafür ist das Sujet zu ernst. Mir wäre lieber gewesen, ein paar Mal weniger schmunzeln beziehungsweise mehr im Halse stecken bleiben. Das habe ich eigentlich erwartet. Irgendwann muss es doch kippen. Irgendwann muss es richtig abgrundtief werden. Ich möchte positiv hervorheben, Sie haben so schön den Pimmelkopf gerade hier hervorgehoben, die Übersetzung von Verena von Koskul. Fantastisch, weil da kommen italienische Dialekte und Mundarten vor aus allen möglichen Regionen. Wer ein bisschen Italien kennt, weiß, das Sizilianische klingt ganz anders als das Toskanische und was weiß ich. Also da gibt's große Unterschiede. Sie meint natürlich den Testa di Cazzo. Ich habe noch nie eine Übersetzung dafür gehört, aber es gibt sie offenbar doch. Und sie hat wirklich einen wahnsinnig großartigen Job hier geleistet.
Ein großes, auch ganz, ein sprachlich ganz reiches Buch. Gianmarco Griffi, Die Eisenbahn Mexikos. Eben in dieser wirklich rühmenswerten Übersetzung von Verena von Koskul, erschienen im Klaassen Verlag. Und weil uns die Sendezeit davonläuft, unbarmherzig, bleibt aber doch noch Zeit für einen kleinen Tipp am Ende. Nele Polacek, was haben Sie mitgebracht?
Ich habe mitgebracht Miriam Böttger aus dem Haus. Das ist irgendwie auch ein bisschen autofiktional, aber mit Humor. Es ist ein wahnsinnig komisches Buch. Es geht um eine Familie, die eine Unglückssekte ist, die davon überzeugt ist, dass ihnen immer nur Schlechtes widerfährt. Und anders als bei vielem, was es gibt, wo man sagen kann, das ist ja objektiv schlimm, was denen passiert, passiert denen objektiv überhaupt nicht. Also es gibt eine herrliche Szene, wo sich die Erzählerin schrecklich dafür geniert, dass der Pool an ihrem Haus so schrecklich türkis glitzert. Und dass es so eine Peinlichkeit ist, so einen glitzernden Pool zu haben. Und es ist also wahnsinnig komisch. Und dann am Ende kippt es und wird universell und existenziell. Und ich habe am Ende auf einmal plötzlich in diesem Klamauk, auf einmal habe ich gemerkt, mir läuft die Suppe das Gesicht runter, weil ja Zeit, Krankheit, Sterblichkeit, die ganzen großen Dinge. Und es ist ein großes Vergnügen, was dann am Ende dann doch auch ein großer Ernst ist.
Klingt toll. Ijeoma Mangold.
Ich habe als Empfehlung ein schmales, aber kraftvolles Buch mitgebracht von der Philosophin Svenja Flasspöhler. Man kennt sie, weil sie auch eine Talkshow-erprobte Mitdiskutantin bei den großen politischen Gesellschaftsdiskussionen, sei es Corona oder die Ukraine, gewesen ist. Sie ist Chefredakteurin des Philosophie-Magazins und hat hier ein Buch bei Hansa Berlin geschrieben, das heißt Streiten. Und da geht es darum, was Streiten ist und warum es belastend sein kann, warum es aber auch produktiv ist. Sie erzählt selber, wie sie als Kind immer gelitten hat unter der heftigen Streitlust ihrer Patchwork-Familie, weil sie immer Angst hatte, dass die Eltern sich möglicherweise, weil der Streit so extrem wurde, irgendwann umbringen könnten. Und sie ist gleichzeitig aber selber doch eine sehr streitlustige und bringt alle die Erfahrung, wir reden über dieses Thema viel und hier wird es, finde ich, gut systematisiert, warum wir uns so schwer tun, die Meinung anderer zu ertragen und warum oft so ausgrenzend auf abweichende Meinungen reagiert wird, statt den Streit als eine Form der analytischen Vertiefung eines Phänomens anzunehmen. Wenn man also lernen will, wie ein produktives, kluges Streiten funktioniert und wo auch der Diskurs heuchlerisch ist, dann lese man Svenja Flasspöhlers Streiten.
Shelley Kupferberg, was haben Sie im Gepäck?
Ich habe einen Text über die Kunst des Mittagsschlafs mitgebracht. Thierry Pacot, ich muss dazu sagen, ich bin passionierte Mittagsschläferin. Leider kann ich es viel zu wenig praktizieren. Aber wenn, dann freut es mich umso mehr. Die Kunst des Mittagsschlafs ist ein Plädoyer für eine sehr wertvolle Pause am Tag und ein Aufruf, diese fast schon Kulturtechnik auch zu kultivieren. Denn laut Pacot ist es mehr als ein Akt des Ausruhens. Es ist sogar politisch. Und das macht er relativ schnell auch sehr plausibel deutlich. Für Paco hat der Mittagsschlaf, die sogenannte sechste Tageszeit, noch ganz andere Dimensionen. Die Mittagsruhe ist nicht nur ein kurzes Durchschnaufen sozusagen im Alltagsrhythmus, eine Sieste, ein sich zurückziehen und zu sich finden, entspannen, dösen, vielleicht sogar auch Sex haben, mal eine Weile einfach nichts tun.
In der Mittagspause.
Geschmackssache, wie auch immer. Er macht einfach ein paar Vorschläge, ob man sie jetzt gut findet oder nicht oder wie auch immer. Er sagt, das ist eine letzte Bastion der Selbstbestimmung des modernen Menschen in einer ansonsten ja kapitalisierten Gesellschaft. Und ich finde diesen Gedanke doch ganz interessant, ja, was er damit meint, dass wir mit unserer Dauerverfügbarkeit sozusagen eine konsumfreundliche, weltweit gültige Zeitrechnung geschaffen haben. Und mit der Kunst des Mittagsschlafs kann man sich der einfach mal entziehen.
So, und ich habe einen Beitrag zur intellektuellen Abrüstung im Gepäck. Ein Bilderbuch, aber was für ein Bilderbuch? Nämlich so ziemlich das Klügste und Tollste und Vergnüglichste, was ich zwischen zwei Bilderbuchdeckeln nur kenne. Torben Kuhlmann ist ein Bestsellerautor, übersetzt in über 30 Sprachen. Der hat Bücher geschrieben mit Titeln wie Einstein, Lindbergh, Armstrong, in denen er zwingend nachweist, dass die Leistungen, die wir mit diesen Menschen verbinden, erster Transatlantiküberquerung, erster Flug zum Mond, Entdeckung der Relativitätstheorie, nicht Leistungen der Menschheit waren, sondern Leistungen der Mausheit. Mäuse haben alles das vor uns entdeckt und getan und so auch in seinem aktuellen neuen Buch Earhart über die amerikanische Flugpionierin Amelia Earhart. Eine Maus hat ihr's vorgemacht. Und dieser Maus zu folgen, ist eines der ganz großen Vergnügen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Eine sensationelle Bildgestaltung mit ganz wenig Text, großartig erzählt, Torben Kuhlmann Earhart. So, wieder haben wir bewiesen, Lesen macht schön, schlank und sexy. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Schönen guten Abend.